Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt.
Herzlich willkommen zu unserer Extra-Runde zum Thema Fremdgehen nach einer sehr langen Sommerpause.
Ja, erstmal hello Sarah.
Hi Tine.
Ungewohnt, ne? Wir müssen erstmal jetzt nochmal nach 5 Wochen Pause
nochmal so reinkommen. Ne?
Nochmal reinkommen. Nochmal Kopfhörer, Mikro,
ja.
Die Technik.
Ich habe aber schon gehört, dass viele Leute Probleme haben, unsere Stimmen auseinanderzuhalten, die uns nicht kennen.
Habe ich auch.
Hast du auch?
Ja, mir hat irgendjemand eine Frage gestellt. Du hast das und das gesagt. Ich so, keine Ahnung.
Gar nicht.
Hab ich nie behauptet. Das war diese Sarah, die so einen Quatsch erzählt.
Ist ja unvorstellbar für uns, ne? Ich finde, deine Stimme hört sich in meinen Ohren komplett anders an.
Viel schöner. Nee, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man auf das auf Band hört. Also ich finde…
Ja, selbst da habe ich Schwierigkeiten.
Okay. Gut, in Wirklichkeit sind wir eine Person. Dieser Podcast wird nur von einer Person durchgeführt.
Ich frage dich nicht, wie dein Urlaub war.
Ja.
Weil unser Plan ist ja, dass wir nächste Woche die neue Folge zum Thema Reisen machen.
Ja. Ja, und es ist echt schwierig, jetzt nicht darüber zu reden, weil das ja stimmt. So viel passiert ist in den letzten 5 Wochen. Aber wir machen das jetzt nicht. Wir reden dann nächste Woche drüber, wenn wir über Reisen sprechen.
Genau.
Ja, ich habe aber auch schon Rüffel bekommen, wie wir es wagen konnten, 5 Wochen zu warten.
Also 5 Wochen Sommerpause?
Ja. Kam nicht bei allen gut an.
Man gönnt uns nichts.
Echt. Man muss auch gönne könne.
Gönne könne.
Nee, aber ich war auch selber ja so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich muss sagen, es hat trotzdem gut getan. Also ich finde, das war ja die richtige Entscheidung.
Das stimmt.
Vielleicht
wir haben es schwer getan mit der Entscheidung und mit dem Zeitraum, aber es war gut.
Ja, wäre auch wirklich organisatorisch schwierig gewesen. Aber dafür sind wir jetzt voll motiviert zurück. Ja, Fremdgehen.
Ja, willst du starten?
Ja, gerne. Die Rückmeldung, die mich am meisten gefreut hat, die haben wir tatsächlich mehrfach bekommen. Und zwar von verschiedenen älteren Menschen. Und zwar hat die auch beide schon mal mehr oder weniger offensichtliche Fremdgeh-Erfahrungen hatten.
Also passiv, sie wurden betrogen
und die gesagt haben beide so vom Inhalt, sie hatten noch nie darüber nachgedacht, dass es einen anderen Grund geben könnte, außer ich bin nicht genug oder unsere Liebe ist nicht stark genug.
Du weißt ja, ich habe 2 Söhne, einer pubertieren und einer in der Grundschule und kennst du den aktuellen Hit, du bist gut genug.
Den kenn ich nicht.
Ohne Scheiß, den kennst du nicht. So, den hören wir hier rauf und runter und alle Jugendlichen, glaube ich. Das ist, ja, und du, ich muss bei dieser ersten Rückmeldung, weil du gesagt hast, dass ich nicht gut genug bin und er schoss mir direkt der Song.
Okay, du hast diesen ernsten Moment zerstört gerade.
Es tut mir total leid.
Nein, weil ich das total.
Das ist brainwashed.
Okay. Okay, ja. Versuche doch mal jetzt weg von dem Song hin zum Inhalt.
Du bist gut. Ja.
Und das, also die meinten, das wäre total befreiend und auch irgendwie so erleichternd, weil man da jetzt nochmal mit einem anderen Blick drauf schaut und ein bisschen versöhnter, ich weiß gar nicht, ob ich es so nennen kann.
Ja, doch versöhnter oder als ob das sich so ein bisschen heilsam gefühlt hat zu hören und mal den Gedankenhorizont weiter aufzuspannen. Es gibt noch, wie du gesagt hast, es gibt andere Gründe oder vielleicht lag es gar nicht an mir als Person.
Genau, also vielleicht hat es nicht damit zu tun, dass ich nicht
ausreichend war.
Ne, und dann denkt man natürlich auch direkt drüber nach, okay, bin ich zu dick, bin ich zu dünn, bin ich zu locker, bin ich zu krampfig. Also ne, du fängst ja an, total in Selbstzweifel zu versinken. Was hat sie, was ich nicht habe? Ich glaube, das macht einen ja auch total fertig, wenn du dich da so reinsteigerst und reingehst oder auch so die Thematik, dem eigenen Gefühl nicht zu vertrauen, im Sinne von, boah, ich dachte wirklich, wir lieben uns und wir gehören zusammen und wir haben eine gute Partnerschaft oder wir sind ein Paar, die wirklich eine Liebesbasis haben. Und wenn du dann durch dieses Ereignis alles in Frage stellst und für dich klar ist, okay, wenn das passiert, dann können wir uns ja niemals geliebt haben oder dann war die Liebe doch nicht so.
Ja. Genau, dann, wegen einem Ereignis werden irgendwie Jahrzehnte in Frage gestellt vielleicht, ja.
Genau, und dass das wirklich, wie du sagst, heilsam oder irgendwie versöhnlich war, es ist trotzdem schlimm, es ist trotzdem.
Ja, und ne, selbst nach Jahrzehnten.
Genau.
Ist das, da kannst du aber auch mal sehen, wie krass so ein Ereignis wirken kann, ne? Auf Betrogene sozusagen.
Total, total. Mhm. Und du, ich fand auch, in dem Gespräch hast du den Schmerz noch immer gespürt und bemerkt. Also in diesem Rückmeldegespräch, also das war eine Person, die ist mit dem Partner ja gar nicht mehr zusammen und trotzdem, ne? Und eine andere Person, wo der Partner gar nicht mehr lebt. Mhm. Und trotzdem ist es so dieses, hat man sich die Gedanken dazu gemacht und es ist nochmal aufgekommen.
Ja, genau, das ist ja, haben wir ja auch schon gesagt, ne? Dieses Krankheitsgefühl, was dann sich einfach auch festsetzen kann und bleiben kann, ne? Über Jahre.
Ja, und auch diese Selbstzweifel, die bleiben.
Ja.
Auch für weitergehende Beziehungen.
Genau. Und ich hatte gerade noch so einen Gedanke, ich glaube, den haben wir in unserer Folge nicht genannt. Da erinnere ich mich aber dran, das stand in dem Buch, also Treue ist auch keine Lösung. Ja. Da war auch so ein Beispiel von einem Paar, das in die Paartherapie gekommen ist und wo die Therapeutin auch gesagt hat, sie versteht überhaupt nicht, oder im ersten Moment gedacht hat, sie hat im ersten Moment nicht verstanden, warum der Mann fremdgegangen ist, weil augenscheinlich war die Frau irgendwie so objektiv perfekt. Ne? Mhm. Also die war super schlau, die war erfolgreich, die war total gut aussehend, die hat Sport gemacht, die hat auf sich geachtet, die hat zu Hause den Haushalt, Kinder, alles, ne, wo du denkst, boah, ne, rundum Paket. Und dann ist der Mann fremdgegangen mit einer Arbeitskollegin, die irgendwie so klein und pummelig und irgendwie ganz unselbstständig und so war. Und das ist ja im ersten Moment irgendwie nicht nachvollziehbar oder wo ich mir auch vorstellen kann, wo viele dann im Bekanntenkreis gesagt hätten, hat ja sie doch alle, ne? Der hat alles zu Hause und so. Und die Antwort in der Therapie von dem war, dass das Gefühl von jemandem, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, also dass jemand zu einem heraufschaut, war für den so wertvoll, das hat er in seiner Partnerschaft nicht erlebt, obwohl der freiwillig gesagt hätte, natürlich will ich eine Partnerschaft auf Augenhöhe und ich will eine Partnerin auf Augenhöhe haben, das ist alles, was ich brauche und was ich will. Und dann hat er aber die andere Erfahrung gemacht und fand das Gefühl so krass für ihn, dadurch ist ein Seitensprung passiert.
Ja, interessant.
Ja, und ich finde, manchmal ist es halt, also Menschen haben ja auch widersprüchliche Bedürfnisse. Und dann hast du vielleicht einen Partner oder eine Partnerin, die ein ganz wichtiges Bedürfnis abdeckt und dann meldet sich aber zwischendurch ein ganz widersprüchliches Bedürfnis. Also vielleicht, ja, ich will einen Partner, der total verlässlich ist und der mir Sicherheit gibt. Und dann hast du vielleicht mal eine Phase, wo du dann aber ganz angezogen wirst von jemandem, weiß ich nicht.
Wild und unabhängig.
Wild und unabhängig, genau. Also wir haben ja auch Bedürfnisse in uns selber, die widersprüchlich sind und vielleicht auch je nach Zeit, Lebensalter, Phase eine andere Wertung oder Priorisierung haben können oder wo vielleicht nochmal was anderes aufploppt.
Ja, ich hatte tatsächlich auch in einem Buch mal folgendes Fallbeispiel gelesen. Da war auch die Problematik, dass sich einer der beiden aus der Partnerschaft körperlich nicht selber attraktiv gefunden hat und dann sich immer irgendwie dem Partner unterlegen gefühlt hat und dadurch sich unwohl in allen sexuellen Interaktionen gefühlt hat, weil durch die eigene Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und dadurch kein sexuelle Begegnung nicht mehr möglich war. Und dann in einer anderen Partnerschaft mit einem Partner, der also wieder so objektiv betrachtet irgendwie nicht den aktuellsten Schönheitsstandards entsprochen hat, sondern auch das ein oder andere Problem
zu normalen Körper hat ja nicht durchtrainiert und keine Ahnung was gestellt.
Also da ganz anders in seiner Sexualität wieder aufgehen konnte.
Das ist auch abgefahren.
Ja.
Weil wir haben ja auch demnächst gesagt, wir wollen auch mal über das Thema Lust und Lustlosigkeit irgendwann sprechen, weil ich habe ja viele männliche Freunde oder im Bekanntenkreis Männer, die ja zwischendurch auch mal berichten, boah, wir haben seit Jahren teilweise keinen Sex mehr, weil meine Frau keine Lust mehr hat. Jetzt können die sich ja einfach einreden, ich bin zu schön für meine Frau.
Scheiße, ey, bei uns läuft in dem Bett und die sieht so gut aus. Das aber ist ein Problem, das haben viele.
Viele Männer, ja.
Ja. Ja.
Die aber armen. Gut, auch das ist ja eine schönere Überzeugung, als sie hat keinen Bock auf mich, ne?
Sehr selbstverdienlich.
Sehr selbstverdienlich, ja.
Ja. Okay, eine Rückmeldung, die ich auch spannend fand. Also jemand, der den Podcast regelmäßig hört und auch gerne hört. Ich hätte beinahe nach den ersten 5 Minuten ausgemacht, weil ich so irritiert war und das so schrecklich fand, was ihr da gesagt habt, dass ich dachte, ich kann da nicht mehr weiterhören und ich will mit so einem Kram quasi gar nichts zu tun haben. Ich so,
wow.
Was ist denn passiert in den ersten Minuten? Ne? Also das war richtig emotional. Ich habe
einen schönen Song einfach nur
geredet. Nee, pass auf, der Punkt war die, und dann meinte die Person, die Tatsache, dass wir darüber sprechen, für wie viel Geld wir eine Familie bereit wären, eine Familie zu zerstören. Und das war der Wortlaut.
Okay.
Ne? Für wie, dass man überhaupt darüber nachdenkt, das war ja diese Frage mit aus ein unmoralisches Angebot, wärst du. Aber unsere Fragestellung war ja nicht, wärst du bereit für 1 Million Dollar deine Familie zu zerstören, sondern unsere Frage war, wärst du bereit, für 1 Million Dollar deinen Partner eine Nacht lang an jemand anderen auszuleihen?
Ja.
Und das fand ich super spannend, weil natürlich ist das, ne, und dann konnte ich es auch nachvollziehen, also drüber nachzudenken, für Geld eine Familie zu zerstören, ist ja in meiner Welt und in deiner ja auch, und das war ja unsere Idee der Frage, was komplett anderes, als jemanden für eine Nacht auszuleihen, weil für uns das ja nicht gleichbedeutend war.
Ja, mit viele Aspekte.
Die,
ne?
Familie wird dadurch zerstört.
Also zum einen habe ich auch gar keine Familie im Kopf gehabt, sondern wie im Film, das war ja ein kinderloses Paar. Ne?
Ja.
Klar, also wir haben ja auch eher, das ist ja auch im Podcast dann rübergekommen, hoffentlich die Überzeugung.
Die Person hat zu Ende gehört.
Ja,
dann auch.
Okay.
Zum war dann wieder war dann ein bisschen versöhnt.
Genau. Ja, ja, okay. Also war ja eher die Botschaft, muss das automatisch ein Ende sein? Genau. Also daran kann man ja sehen, für die Person wäre das dann höchstwahrscheinlich ein automatisches Ende gewesen. Und ich finde, ein entscheidender Faktor ist ja auch noch, es ist eine Absprache mit dem Partner. Sind wir bereit, diesen Deal mit dem Millionär oder der Millionärin einzugehen? Das sind ja auch schon mal komplett andere Grundvoraussetzungen wie bei klassischen Seitensprüngen, wo der eine nichts davon weiß. Und ich glaube ja, das ist für die meisten auch der Hauptpunkt, nicht mein Partner oder meine Partnerin hat mit jemand anderem geschlafen, sondern ich wurde angelogen, ich wurde hintergangen, ich wurde betrogen und die hat mir jedes Mal oder der hat mir jedes Mal das und das erzählt und war dann aber da oder manchmal ja auch so Sachen, boah, du hast die in unser Haus mitgebracht oder sowas, ne, wo einfach so der persönliche Sicherheitsraum und sowas, wie, weißt du, wie beim Einbruch oder so gefährdet ist. Und das sind ja alles Faktoren, die in der Fragestellung gar nicht auf dem Tisch sind auch. Ne? Das hätte auch eine komplett andere Qualität.
Ja, und auch, ich weiß ja noch, als wir über die Frage gesprochen haben, haben wir ja auch noch so gesagt, ja, ich glaube, es wäre, also ich könnte persönlich wahrscheinlich besser damit klarkommen als mein Partner. Deswegen würde ich eher ihn verkaufen, als mich verkaufen. Weil das ja in dem Film auch war. Also der Mann ist ja dann damit nicht klargekommen und dadurch war ja die Beziehung tatsächlich dann auf der Kippe, weil er ihr ja die ganze Zeit Vorwürfe gemacht hat und diese Vorstellung nicht aus seinem Kopf bekommen hat. Und bei uns war ja die theoretische Idee, also rein, es ist nur ein Gedankenexperiment, nochmal an unsere Männer, wir möchten euch aktuell nicht verkaufen.
Ja, wir müssen aber auch ehrlicherweise sagen, uns hat auch niemand so ein Angebot.
Bisher nicht, aber gleichzeitig würde ich sagen, aber falls jemand 10 Millionen bieten möchte, wir werden mal gesprächsbereit. Man kann ja über alles sprechen.
Ja, aber weißt du, genau das fand ich ja das Spannende, wie viel die Tatsache, dass man wissentlich, beide wissentlich mit einem anderen schläft, vielleicht immer noch mit der Beziehung oder dem Vertrauen oder so macht, wenn Lügen und Betrügen etc. rausfällt. Ja. Ne? Also das ist ja dann vielleicht eine reine Ego-Sache, keine Ahnung was. Und das fand ich gerade das Spannende. Ne?
Ja, und wir hatten ja auch gesagt, und das denke ich auch immer noch, also die eine Sache ist ja, ja, ich glaube, ich würde damit klarkommen. Und die andere Sache und eine ganz andere Story, wenn es tatsächlich passiert, weißt du, also
da weiß ja keiner, wie man reagiert.
Bis jetzt
dann,
haben wir es ja noch nicht getan.
Jemanden verkauft, den haben wir noch nicht getan.
Ich könnte schon nachvollziehen, dass jemand 10 Millionen für meinen Mann bietet.
Ja, Naja, ich hab, aber es war mein erster Gedanke eben, ne? Habe ich gedacht, boah, wenn ihr alle unsere Männer kennen würdet, würdet ihr anfangen zu sparen. Ja? Ist so. Ja. Also ich hatte auch nette, also kleine, eine kleine Rückmeldung, dass das manchmal ja auch gut sein kann, zumindest im Nachhinein, wenn man der oder die Betrogene ist und jemand hat berichtet, dass der Partner fremdgegangen ist, die Ehe dadurch auch beendet worden ist, aber sie dadurch ihren jetzigen Mann erst kennengelernt und geheiratet hat und total glücklich ist und viel glücklicher als vorher und so weiter. Also
dass das ich ist dadurch, die E-Mail, die wir bekommen haben. Ja, ne? Genau. An, ich sag's euch nochmal, falls ihr auch eine E-Mail schreiben wollt, an mail@hirnkirmes.com. Und weißt du, was ich da das Spannende fand? Die hatte ja auch reingeschrieben und wahrscheinlich hätte ich niemals den Mumm gehabt, mich aus dieser langweiligen, festgefahrenen Beziehung zu lösen. Stimmt. Und das fand ich super spannend auch nochmal.
Genau, also könnte ein Türöffner sein. Oder, also in dem Moment findet man es bestimmt nicht gut, aber
ja, hatte sie ja auch geschildert. Genau. Ich habe total drunter gelitten und in der Retrospektive, also in der Rückschau, genau, in der Rückschau.
War es das Beste, was passieren konnte.
Abgefahren.
Ja.
Ja, und das ist dieses, ne, also auch die Wir dachten ja von vornherein, dass der Fremdgeh-Podcast auch starke Emotionen auslöst bei Menschen, die den hören. Mhm. Und es war ja teilweise auch, also wirklich die Rückmeldung, finde ich, die hatten schon manchmal eine Schwere, manchmal ja fast eine Wut und aber auch manchmal eine Erleichterung. Ne? Also das ist schon
total viele verschiedene. Ne? Also wir hatten ja auch Rückmeldungen in die Richtung, boah, das trifft genau meine Ansicht und wie schön, dass ihr da mal so offen drüber geredet habt und so, ne?
Ja, auch jemand, der gesagt hat, genau das erlebe ich auch, diese Abwertung und Verurteilung im Freundeskreis. Und auch, dass jemand gesagt hat, eigentlich hatte man das Gefühl, der oder die Betrogene, für die wäre es kein Trennungsgrund gewesen, aber aufgrund des sozialen Drucks aus dem Freundeskreis.
Wow, okay, also im Sinne von, wie kannst du dann mit der oder mit ihm zusammenbleiben, wenn der sowas gemacht
hat? Genau, also the new shame is staying, das ist ja das, was auch Esther Perel sagt, ne? Also die neue Schande ist, nicht mehr sich zu trennen, sondern bei jemandem zu bleiben, trotz Betrug.
Und also im Sinne neue Schande, das ist vor ein paar Jahrzehnten, wurde es ja eher unter den Tisch gekehrt. Und
genau, weil da wäre schlimm gewesen, oh Gott, ihr seid ja verheiratet, was sagt die Kirche dazu?
Man kann sich nicht trennen
keine Ahnung.
Oder so, ne?
Genau.
Und heutzutage wäre es eher eine Schande
genau.
im Dorf.
Und das, was dann so geschildert wurde, war wirklich, wie kannst du mit jemandem zusammen sein, der dir das angetan hat und dass das befeuert hat. Und das, obwohl auch diese Doppelmoral in dem ganzen Krass. Freundeskreis eigentlich auch da ist und auch alle das wissen. Aber das ist ja auch dieses, was wir gesagt haben, wenn es dir selber passiert, vergisst man ja teilweise auch, dass man das selber vielleicht schon mal gemacht hat. Also wenn man selber
vergisst
betroffen
man vielleicht
vergessen.
Aber wir können vielleicht, wir haben ja noch eine Frage gekriegt, die ich super spannend fand und über die ich lange nachgedacht habe, wenn du jetzt sagst, hier Freundeskreis und so weiter. Also uns hat eine Frage erreicht, wie reagiert man denn als Freundin sozusagen, wenn man im Freundeskreis ein Paar hat, bei dem man weiß, einer von beiden geht fremd. So, und man ist mit beiden befreundet, also mit der, die Betrügende und der, dem Betrogenen.
Schreiend mit Augen zu und sich die Ohren zu haltend weglaufen. Horror. Ganz schwierig.
Ist wirklich, also mein erster Gedanke war, ja, geht dich ja im Prinzip nichts an. Ne? Es ist deren Sache. Und dann habe ich da länger drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, okay, das ist echt eine schwierige Nummer, weil, und dann ist mir bewusst geworden, wenn du mit beiden befreundet bist, du begehst, egal was du tust,
einen Loyalitätsbruch.
Du begehst einen Loyalitätsbruch, genau. Wenn du dem Betrogenen oder der Betrogenen nichts sagst, obwohl du das weißt, dann brichst du die Loyalität mit dem und dann würde der oder dir die sagen, warum hast du mir nichts gesagt?
Ja, du wusstest es, wie konntest du mich?
Genau.
Also dann ist ja auch da genau diese Kränkung, diese Verrat, das Gefühl, ne?
Ja. Und wenn du aber sagst, und das machen ja auch manche, so, ich sag ihr oder dem das jetzt, damit er eben nicht der Betrogene oder die Betrogene ist, dann beginnst du einen Loyalitätsbruch mit dem Seitenspringer.
Ja. Ich hatte tatsächlich schon mal, dass ich mit, also es ist ein bisschen leichter, wenn man mit einer der beiden Personen stark befreundet ist und mit dem anderen einen weniger engen Kontakt hat, dann finde ich.
Genau, das
also ich habe hab ich gedacht, ich habe beides schon gemacht. Also ich habe schon mal jemandem was gesagt, was ich wusste. Und ich, ja, als Jugendliche. Aber ich mochte die andere Person auch nicht so.
Aber genau, da habe ich einen Faktor, habe ich noch gedacht, es kommt ja drauf an, wie gut du jeweils befreundet bist oder wie welche Loyalität mehr wiegt. Das wäre für mich ein Ding. Aber wenn man wirklich sagt, nee, es sind beide, mit denen ich gleich gut befreundet bin, dann ist das einfach
ich hab
eine
die Antwort.
Scheißsituation.
Augen zu halten, Ohren zu halten und schreiend weglaufen. Der Horror. Also ich glaube, also vielleicht wäre noch eine Option mit demjenigen, der betrügt, sprechen und der Person auf einer Metaebene einfach sagen, pass auf, ich habe das leider erfahren, ich will es gar nicht wissen eigentlich, aber jetzt weiß ich und jetzt haben wir die Torte im Gesicht und jetzt müssen wir irgendwie eine Idee finden, wie können wir damit umgehen.
Ja gut, und wenn der oder die sagt, nein, weder du sagst was, noch ich sag was, das muss auf jeden Fall geheim bleiben, weil du zerstörst sonst meine Familie, wenn du es sagst.
Geil, Schuldumkehr.
Schuldumkehr, ja. Okay, ich finde, es ist noch mal eine andere Sache, wenn du es irgendwo erfahren hast. Aber also in meinem Szenario war jetzt, der, die Betrügende, hat dir das freundschaftlich anvertraut.
Ey, nee, das will ich gar nicht wissen. Das finde ich, das finde ich ja, also wenn,
gesagt,
du, wenn du mit beiden gleich gut befreundet bist, also dann wie.
Oder du warst dabei, als es passiert ist. ja, also da wäre jetzt meine Idee, okay, ich hätte, glaube ich, auch die Person angesprochen. Wie sieht's aus? Willst du reinen Tisch machen? Und wenn die Person sagt, nee, mache ich nicht und ich bitte dich, das auch nicht zu machen, dann wäre zumindest meine Prämisse gewesen, okay, dann will ich auch nichts mehr drüber wissen oder so. Ne? Also
boah, immer noch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, noch, du wüsstest das vom Tomi und würdest, obwohl, nee, ich würde es ja gerne wissen wollen. Aber das ist echt schwierig.
Ja, also ein unlösbares Dilemma. Man kann prinzipiell nur verlieren. Man, ne? Und ja, kann man. Aber es nützt ja auch nichts, wenn man sich jetzt tagelang den Kopf zermartert darüber, wenn irgendjemand anderes diese Entscheidung getroffen
hat. Am Ende des Tages hat man ja nicht die Verantwortung. Also die Verantwortung trägt immer noch das Paar.
Absolut.
Beide Beteiligten sozusagen.
Ja.
Ne? Also das ist vielleicht eins. Ja, vielleicht tatsächlich auf so einer Metaebene ein Gespräch suchen. Vielleicht, also da könnten sich ja auch Dinge lösen. Also ne, vielleicht sagt die Person, okay, ich mache das nicht mehr oder das war ein Ausrutscher oder erklärt Hintergründe oder keine Ahnung.
Wir haben auch, bei uns im Dorf ist da alle paar Jahre auch mal irgendwie so eine Geschichte, wo ich denke, wo das ganze Dorf weiß, dass die zwei eine Affäre haben, nur außer die Ehefrau weiß.
Das ist
nicht,
wirklich auch, ne? Horror.
Aber das, ich kann mir das manchmal kaum vorstellen. Ich denke dann immer, die muss es wissen. Da geht es, also das geht gar nicht.
Doch, ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube wirklich.
Da glaubst du, ein ganzes alle, Dorf hält da dicht.
Ja. Weißt du was? Ich kenne auch eine Geschichte. Richtig verrückt. Das war im Rahmen von einer, also auf der Arbeit. Wussten alle Kollegen, also die komplette Kollegengruppe, das komplette Team wusste, dass eine Person aus dem Team fremd geht und eine Affäre hat und alle haben die Person gedeckt und haben immer gesagt, ja, ist gerade in einem Meeting oder ist gerade unterwegs.
Wow. Weil,
ja, über Jahre.
Über Jahre.
Das ist richtig verrückt. Wo du wirklich denkst, sag mal.
Weißt du was, da fällt mir
was
auch.
Was ist los mit euch?
Das war im Rettungsdienst früher
richtig
ähnlich.
Schlimm.
Und da
richtig
war sogar
schlimm.
Einer bei uns auf der Rettungswache, der hatte Darm, und das war ja vor 25 Jahren, ne? Da war ja, da hatte ich noch kein WhatsApp und nichts, da hatte der schon zwei Handys, eins für die Affäre. Ja.
Oh Mann.
Es gibt ja Menschen, die auch komplette Doppelleben führen, ne?
Ich kenne auch eine.
Die zwei Familien haben, mit Kindern, die nichts voneinander wissen.
Was ein Stress.
Okay, weißt du, ich habe nur gedacht, moralisch, oh wie krass, und du sagst, was Stress.
Ich habe gerade überlegt, wie kannst du das logistisch handeln? Das ist wirklich.
Da hätte ich gar keine Lust drauf.
Aber, warum, wie oder schlittert man da rein? Ist das eine bewusste Entscheidung?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ups, schwanger.
Nee, da musst du irgendwie reinschlittern durch ganz komische Umstände. Und ich meine, das muss ganz viel mit Angst und Scham zu tun haben. Das ist ja auch die meisten, die fremdgehen, die sagen das ja nicht, die verschweigen das ja nicht aus einer bösen Absicht oder weil sie den Partner leiden lassen müssen. Die meisten haben ja noch das Motiv, ich will eben nicht, dass der Partner leidet.
Ja gut, aber es dann trotzdem machen, dann bist du ja wirklich.
Ja, natürlich. Ist ja auch ein Dilemma. Also wenn das so einfach wäre zu sagen, ja gut, dann mache ich es eben nicht, dann wären die Zahlen ja nicht so hoch, die wir hätten. So, und wenn du mit Menschen sprichst, die in so einem Dreieck da involviert sind, und ich meine, das klingt super scheiße, aber selbst die Betrügenden, die leiden ja. Ne, wenn du das im Coaching und in der Therapie, ne, was die für innere Konflikte haben, wie mies die sich fühlen zwischendurch und so. Also
alle Beteiligten leiden.
Genau, auf andere Arten.
Ja.
Ja. Ist aber halt deshalb sage ich, jemand, der so ein Doppelleben führt, der natürlich muss der doch.
Ja, ich glaube halt, Menschen, die betrogen werden, die dann hören, der andere leidet auch. Ne? Da denkst du erstmal, oh, der Arme oder die Arme.
Das Leid hätte ich auch gerne.
Das tut mir aber jetzt leid. Aber dafür haben sie dann viel Spaß irgendwie bei der Interaktion.
Ja, ja.
Schwierig. Ah, was ich aber auch noch spannend fand, eine Rückmeldung. Da hat jemand erzählt, dass die Person selber mal sozusagen nicht selber betrogen hat, aber geliebter sozusagen war. Also, und die Person, die
Darf ich kurz einlenken oder geht es nicht
jetzt? Doch. Dann.
Das finde ich auch immer krass, weil die Konstellation gibt es ja auch oft. Und ich habe das schon mehrfach erlebt, dass dann in dem Fall war es immer die betrogene Ehefrau dem betrügenden Ehemann gar nicht so die Vorwürfe gemacht hat.
Sondern der anderen Frau. Wie kann die sich an meinen Mann ranmachen?
Bis hin zu, und das ist nicht nur in älteren Generationen gewesen, sondern auch jetzt in jüngeren, bis hin zu, ich klingle an der Tür der Geliebten und stelle die zur Rede, warum sie diese Familie zerstört, wo ich schon immer gedacht habe, was ist denn mit dem Ehemann, der diese Entscheidung mitgetroffen hat? Also dass immer so der oder die Geliebte.
Aber gut, ich kenne es auch andersrum, dass Männer dann den Geliebten verprügeln.
Ja gut, das ist das Pendant dann dazu.
Ja,
genau. Ich kenne aber nur die andere Konstellation,
ich kenne auch eine Geschichte dazu, wo auch zur Rede stellen, du kennst die eigentlich auch.
Musst du mir gleich erzählen, wer das war.
Gleich nochmal, wer es war. Aber was die Person erzählt hat, war, dass die Frau, mit der er eine Affäre hatte, wirklich glücklich in ihrer Beziehung war und ihren Mann geliebt hat. Und ihr ging es nur um eine andere Art der Zweisamkeit und der Begegnung. Also der hat das sozusagen bestätigt aus dieser Sicht, ne? Und dass das für ihn auch.
Ich habe das noch nicht verstanden.
Also, ne, wir hatten ja so dieses, also auch wieder das Tutet in das Horn von es gibt andere Gründe, außer die will, man geht fremd, weil man nicht zufrieden in der Beziehung ist oder weil man seinen Partner nicht liebt.
Oder in der Sexualität
liebt.
Ist.
Genau.
Also, ja,
die war, also die, für die Person war klar, ich will diesen Mann, ich will diese Beziehung, ich will diese Familie. Und trotzdem habe ich das Bedürfnis nach einer anderen Form von Zweisamkeit, was die Frau sich dann mit ihm, der das rückgemeldet hat,
aber du weißt jetzt nicht,
genommen hat.
Welche Form der Zweisamkeit, das fände ich.
Worum es ging.
Ja, das fände ich noch super spannend.
Die Rückmeldung war einfach nur eine andere Form der Zweisamkeit. Also vielleicht irgendwas könnte ich jetzt, aber das jetzt nur eine Hypothese. So eine Klassiker ist ja mit Familie und Kindern nochmal eine Unabhängigkeit in irgendeiner Art und Weise, über nichts nachdenken, unbeschwert.
Oder vielleicht eine Zweisamkeit ohne Kinder.
Die gut, ja.
Ja, das ist natürlich lustig, aber das ist wirklich ja, du bist ja dann mehr Familie und manchmal weniger Paar in deiner Familie mit dem Ehemann oder mit der Ehefrau.
Also manchmal auf jeden Fall eine Zeit lang, wenn die Kinder klein sind. Da gibt's ja gar, genau. Also dann musst du dich ja irgendwann wieder finden als Familie.
Ja,
als
oder Paar. Musst vielleicht auch viel für tun oder so. Aber das ist natürlich, das ist so ein Gedanke, den ich hatte. Und wenn du dann eine Affäre hast, auch ohne Kinder, dann ist es ja komplett, dann ist es eine Paarzweisamkeit und nicht, wir sind eine Familienzweisamkeit. Ja. Ja, okay, aber der Familienvater wusste aber auch nichts davon, von dieser anderen Form der Zweisamkeit. Das war kein Agreement oder so.
No. Und es ist auch so, ja, Schatz, ich habe einfach das Bedürfnis nach einer anderen Form der Zweisamkeit.
Okay.
Verständlich.
Ja.
Es ist eine Rückmeldung von verschiedenen Leuten, die habe ich auch mehrfach gehört, war, boah, die Zahlen der Statistik hat mich schon auch ein bisschen fertig gemacht.
Ja.
Oder nachdenklich gestimmt zumindest.
Genau. Und eine Rückmeldung hatten wir ja auch. Also selbst bei Zahlen, selbst wenn man davon ausgeht, 70% geben das zu in anonymen Fragebögen, kann man sich ja immer noch fragen, und wie viel von den 30% sind noch dabei, die es einfach nicht zugeben, selbst bei anonymisierten Fragebögen. Ja. Also du kannst es nie richtig rausfinden.
Ja.
Und wirst dann nie irgendwas an verlässlichen Zahlen haben.
Und auch dieses Dilemma, dass man das auf einer kognitiven Ebene ja auch verstehen kann. Okay, irgendwie ist es von der Natur scheinbar tatsächlich Monogamie in dieser Art und Weise, wie wir sie als Gesellschaft propagieren, eben nicht vorgesehen im Sinne der Diversität der Gene, also dass man irgendwie einen breiten Genpool zur Verfügung stellt.
Da hatten wir ja so ein paar Sachen, die einfach biologisch dafür sprechen, dass das nicht der Plan eigentlich der Natur war.
Genau, und das irgendwie zu verinnerlichen und trotzdem in diesem Disney-Wertemodell aufzuwachsen, ne? Von das ist aber das Ziel, was wir alle haben sollten, und das irgendwie die Zahlen zu sehen, zu verinnerlichen, zu verstehen und gleichzeitig aber dann auch, wenn du es zu Ende denkst, und auf die eigene Partnerschaft anwendest, dann diesen inneren Konflikt und Schmerz und Angst und Kränkung und nee, will ich aber nicht. Hast du schon eine Zeitungsannonce aufgestellt?
Ich habe die Übung leider nicht gemacht mit meinem Partner, dass der mal eine Annonce macht, wie hätte er es gerne. Aber wir haben ja eben schon so ein bisschen rumgewitzelt, dass man sich auch fragen kann, okay, welche Annonce würde denn mein Partner höchstwahrscheinlich aufgeben? Was würde ich denn da sagen?
Und dann kann man versuchen, mehr davon zu sein.
Mehr davon zu sein und zu machen, ja. Ja, ich habe ja eben gesagt, mein Partner würde höchstwahrscheinlich da reinschreiben, wenn du körnigen Frischkäse auch gerne als Hauptmahlzeit genießt. Ohne alles sonst. Wenn du Pina Coladas und allen anderen Alkohol hast.
Ich würde sagen, das beschreibt dich 100%.
Mich? Dann komme ich dich auf meinem Gravelbike abholen. Und wir verführen uns gegenseitig im selbstgebuddelten Erdloch. Das wäre die Annonce von meinem Partner.
Ja.
Von deinem?
Oh.
Von deinem wäre ja, wenn du am liebsten Quarkbrot mit Marmelade zum Frühstück isst, aber alle Komponenten genau grammgenau abgewogen.
Und Haferflocken zum Mittagessen.
Haferflocken zum Mittagessen, dann brauche ich nicht mehr. Das wäre die Annonce von deinem Mann.
Oh Mann.
Gott, jetzt teilt uns keiner mehr 10 Millionen.
Ja, echt, verdammt.
Das war strategisch super unklug von uns.
Ja gut, aber da möchte ich nur noch mal sagen, also diese Ernährungsgewohnheiten sind, um den Körper zu stählern.
Ja.
Das geht raus an alle Millionärinnen und an die Zuhörerinnen. Oder, ich meine, vielleicht würde sich auch ein Mann interessieren für unsere Männer.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
So, in dem Sinne.
Nächste Woche reisen.
Genau. Hätten wir vielleicht Anfang der Ferien machen müssen, aber gut.
Nee, kann man ja auch jetzt einfach reflektieren.
Und um die nächste Urlaub zu planen.
Genau.
Okay. Macht's gut, ihr Lieben.
Oh.